In unserer Sendereihe über neue österreichische Literatur begrüßen wir heute Frau Dr. Bolterauer, die nun freundlicherweise mit uns in Graz am Telefon sitzt. Guten Tag, Frau Bolterauer.
Guten Tag, Herr Rupprecht.
Herzlich willkommen am Mikrofon von CKCU Literary News, das literarische Echo, ein Programm des Campus Radio der Carleton University in Ottawa, Kanada.
Da Sie ja nun Privatdozentin im Institut für Germanistik der Universität Graz sind, ja, ich kann nicht anders, als Sie zu fragen, was gibt's Neues vom Grazer Stadtpark zu berichten? Natürlich meinen wir damit das Grazer Schriftstellerforum, das sich Stadtpark nennt. Gibt's da etwas Neues? Haben Sie Kontakte zu Mitgliedern, zu Schriftstellern, die dieser Gruppe angehören?
Ich selbst habe keine persönlichen Kontakte zu Mitgliedern des Forum Stadtparks, aber natürlich ist das Forum Stadtpark nach wie vor ein wichtiger Motor, ein wichtiges Forum für zeitgenössische Kunst und für zeitgenössische Literatur. Es gibt nächste Woche eine interessante Diskussion zum Thema Quo Vadis Kultur, also die Kultur selbst, die Kunst, die Kulturszene in Österreich, in Europa wird diskutiert. Nach wie vor ist auch natürlich der steirische Herbst ein ganz wichtiger Faktor im kulturellen Leben dieser Stadt.
Die Zeitschrift Manuskripte ist ja nicht mehr mit der Gruppe so eng verbunden.
Die Manuskripte sind nach wie vor natürlich auch ein wichtiges Publikationsorgan und nach wie vor mit Alfred Kolleritsch ganz intensiv verbunden. Die Manuskripte publizieren nach wie vor Erstveröffentlichungen von bekannten oder weniger bekannten Autoren und spielen nach wie vor natürlich, denke ich mir, im österreichischen literarischen Leben eine ganz wichtige Rolle. Ja,
ja, wir erwähnten im Vorgespräch, es gibt einen heutzutage nun sehr berühmten Autor in Graz, der auch zu der Gruppe gehört und der auch am Institut für Germanistik derzeit studiert, nicht wahr?
Können Sie das mal kurz? Ja, da meinen Sie also den jungen Autor Clemens Zett, der eben in der Tat an der Grazer Universität Mathematik und eben auch Germanistik studiert, in unseren Proseminaren und Vorlesungen sitzt und der mit seinem Erzählband Die Liebe zur Zeit des Malstädter Kindes eben heuer den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, was natürlich für einen jungen Grazer Autor ein großer Erfolg ist.
Ja, das kann ich mir denken. Wir haben es natürlich auch erwähnt, als wir unsere Sendung über die Buchmesse machten und wir freuten uns natürlich auch. Frau Bolterauer, wir wollten uns ja über Kakanien unterhalten. Ich bin auf Ihren Aufsatz gekommen, natürlich übers Internet. Sie veröffentlichten eine Arbeit 2003 unter dem Titel Kakanien oder was eine mitteleuropäische Landschaft sein könnte. Anmerkungen zu Robert Musil. Natürlich, wenn man eine Sendereihe über neuere und die neueste österreichische Literatur machen will, kommt man an diesen Begriff nicht vorbei. So meinten wir. Und nun eben meine Frage, vielleicht ganz kurz. Wie sehen Sie nun diesen Begriff Kakanien im Zusammenhang des Romans, denn er kommt ja im berühmten achten Kapitel vor.
Ja.
Und vielleicht können Sie uns ganz kurz mal skizzieren, was meinte Robert Musil oder was verstand Robert Musil unter Kakanien?
Ja, also wie Sie bereits angesprochen haben, heißt eben dieses achte Kapitel des Manns ohne Eigenschaften Kakanien. Und Robert Musil erklärt mehr oder weniger ja auch das Zustandekommen dieses Begriffs. Es geht zurück auf die K- und K-Monarchie, also auf die habsburgische Doppelmonarchie. Und aus diesem K und K, kaiserlich und königlich, hat er in diesem Begriff geformt. Dieses achte Kapitel ist extrem berühmt, weil sich darin wunderschöne, meistens in paradoxe Formulierungen über diese Habsburger Monarchie finden. Also einige werden ja immer wieder zitiert, also mir fehlt jetzt nur ein, es war der Verfassung nach liberal, aber es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig und so weiter. Und vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber natürlich waren nicht alle Bürger und so weiter. Es finden sich hier eine Reihe von Formulierungen, die auch von Historikern sehr gerne zitiert werden, wenn es darum geht, den Charakter, die Stimmung in dieser Habsburger Monarchie, in dieser zu Ende gehenden Habsburger Monarchie zu beschreiben. Das Besondere, was hier Robert Musil im 8. Kapitel macht, meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, er macht das ganz sicher, das ist eine Doppelstrategie. Mhm. Einerseits bezieht er sich ausdrücklich auf die Habsburger Monarchie, auf die zu Ende gehende Donaumonarchie. Es ist eben hier von Orten die Rede, von Wien die Rede, von der Reichs- und Residenzhauptstadt und so weiter. Es gibt Bezüge, also es gibt auch Beschreibungen, sehr schöne Beschreibungen der verschiedenen Landschaften, die es in diesem großen Reich gegeben hat. Also einerseits durchaus Bezüge auf die Realität der Habsburger Monarchie.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist aber Kakania natürlich immer nur eine mögliche Landschaft. Das ist eben nicht die Donaumonarchie oder nicht nur, sondern es ist auch etwas anders. Dazu trägt auch bei der Aufbau dieses Kapitels.
Ja, bitte
Robert, erzählen Sie mal kurz. Robert Musil beginnt ja nicht direkt mit einer Beschreibung Kakaniens, sondern er beginnt mit der Beschreibung oder mit dem Entwurf einer, wie er das nennt, überamerikanischen Stadt. Das hat in jungen Jahren, wenn man sich noch für Papier- und Schneiderangelegenheiten interessiert, stellt man sich gerne einen Ort vor, an dem man gerne leben möchte. Und das könnte eben zum Beispiel eine überamerikanische Stadt sein, so heißt es im Text. Das ist eine extrem moderne, eine supermoderne, eine hochtechnisierte Stadt. Natürlich nur als Entwurf gedacht, nur als Entwurf gezeichnet. Und im Gegensatz zu dieser überamerikanischen Stadt entwirft er dann eben dieses Bild Kakaniens, eine ganz andere Landschaft, eine andere Art auch zu leben. Es ist ein Ort der Langsamkeit, der Möglichkeit natürlich dann auch.
Es ist eine endzeitliche Stimmung. Die KOK-Monarchie war am Ende, als Musil schrieb. Und die Frage ist, ist grundsätzlich der Begriff Kakanien mit dieser, ja, man kann auch sagen, Verfallsstimmung mit der Melancholie und einer gewissen Endzeitvision verbunden?
In gewisser Weise nicht. Sie wissen ja, der erste Band des Manns ohne Eigenschaften erscheint 1930 und dann 31. Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich die Habsburger Monarchie schon längst untergegangen. Der Zeitpunkt der Handlung des Romans ist allerdings 1913, also eben diese letzten Jahre vor, also das letzte Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wie Sie natürlich auch wissen, ist dieser Roman unvollendet geblieben und er wäre hätte höchstwahrscheinlich sein Ende im Ausbruch der Krieg gefunden. Das heißt also bereits bei Robert Musil haben wir diesen Blick nach hinten, diese Erinnerung, er schreibt aus der Erinnerung, die Bände erscheinen ja wesentlich später und das Habsburger Reich ist natürlich schon längst untergegangen. Ja,
ja.
Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ja, nein, genau darum ging es mir, eben diese
ja,
Endzeitstimmung,
also das Ende, zum einen
das Ende der Epoche.
Nach hinten,
ja.
Der zum Teil mit etwas Wehmut, mit einem klein wenig Nostalgie verbunden ist, bei Musil aber natürlich immer durch die Ironie aufgehoben wird. Das ist das eine. Darf ich noch etwas dazu sagen?
Ja, bitte, selbstverständlich, ja, natürlich.
Das andere allerdings ist eben das, dass Kakanien ja eben nicht nur die Donaumonarchie meint, sondern eben auch eine mögliche Landschaft, eine Experimentallandschaft, wie das Begheimer bezeichnet hat, also eine vielleicht sogar utopische Experimentallandschaft. Das heißt, ich habe in diesem Entwurf Kakaniens nicht nur die Erinnerung an die zu Ende gehende Habsburger Monarchie, sondern ich habe in dem Begriff Kakanien auch ein utopisches Potenzial enthalten. Und dieses utopische Potenzial bedeutet natürlich, dass der Blick auch nach vorne gerichtet ist, eben hin zu einer unmöglich zu erreichenden Utopie.
Ja, vielleicht darf ich hier nochmal auf ein Wort zurückkommen, das in Ihrem Aufsatz steht, das natürlich auch beim Musil belegt ist, denn Sie zitieren es. Es geht um Verweigerung und passive Resistenz. Wogegen richtet sich diese passive Resistenz beim Musil zu seiner Zeit? Im Bereich, sagen wir, des soziokulturellen. Also Sie schreiben, ja, wenn ich zitieren darf nochmal, nicht wahr? Sie sprechen von der Experimentallandschaft. Unbestritten scheint, dass uns die Vorstellung einer kakanischen Experimentallandschaft offensichtlich noch immer zu faszinieren vermag, dass sie unser Denken noch immer beflügelt und auch, dass die von Musil vorgeschlagene Verweigerung, die passive Resistenz in einer Zeit eines omnipräsenten, potenten Wirtschaftsdenkens im Namen und so weiter und so weiter, nach wie vor wirksam wäre. Nicht? Also Musil widersetzte sich bestimmten Kräften. Welche Kräfte waren das?
Natürlich, ja. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das nach wie vor zu faszinieren vermag. Und es gibt eine Reihe von jungen Autoren und Autorinnen, die sich auch hier auf Musil beziehen. Dieser Begriff der passiven Resistenz hängt natürlich auch zusammen mit den Möglichkeiten, Robert Musil spricht, oder
ja,
die Möglichkeit sind, und dieser Möglichkeit hin ist zu sehen im Zusammenhang mit dem Wirklichkeit hin. Ja, das heißt ja, der Vater des Ulrich, des Protagonisten des Romans, der Vater dieses Ulrich betont immer die Bedeutung des Wirklichkeitssinns. Er sagt, wenn man durch gut geöffnete Türen gehen will oder kommen will, muss man daran denken, muss man beachten, dass die feste Rahmen haben. Das ist für ihn Inbegriff, das ist für Ulrich und höchstwahrscheinlich auch für Musil Inbegriff des Wirklichkeitssinns, und dem stellt er ihm nun seinen Möglichkeitssinn entgegen. Der Möglichkeitssinn bedeutet, dass das, was ist, nicht wichtiger genommen wird als das, was nicht ist. Mhm. Es ist eben ein Denken in Möglichkeiten, der Möglichkeitsmensch, sagt Musil, denkt nicht bei allem, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. Und daraus zieht er eben nun diese Kraft zur passiven Resistenz. Die richtet sich in erster Linie gegen die Macht des Faktischen, könnte man vielleicht sagen. Gegen die Macht der Wirklichkeit. Und darauf habe ich mich hier in diesem Abschlussabsatz ja auch bezogen. Also gerade jetzt, das war zwar noch vor der Weltwirtschaftskrise, aber gerade jetzt, in diesen Jahren nach der Weltwirtschaftskrise, sagen uns ja die Wirtschaftsleute immer, was möglich ist, was nicht möglich ist, was die Wirklichkeit eigentlich ist. Und dem würde Musil immer seine Sicht entgegensetzen, die eben sagt, ja, es könnte aber vielleicht ja doch auch anders sein. Ja. Und diesen Gedanken, dass es eben auch anders möglich sein könnte und dass man das mitbedenken müsste, das ist ein sehr faszinierender Gedanke bis heute.
Ja, das meine ich wohl auch, nicht wahr?
Ja.
Nein, natürlich, für uns alle in unserer Welt, die wir uns fragen, wie soll es weitergehen, brauchen die Fakten gar nicht zu erwähnen. Nun, ist es immer noch so, dass diese Gegenüberstellung, ja, des Wirklichkeitssinn, der sich auf die Erfahrung des zu Erlebenden bezieht, und des Möglichkeitssinnes, der sich auf das Denkbare anders sich ausprägende nun bezieht, ist dieses Begriffspaar immer noch unter der kulturtragenden Bevölkerung oder unter den Lesern, Literaturfreunden in Österreich, nach wie vor eine Konstante. Wenn man also mit diesen Begriffen spielt als Schriftsteller, weiß man auch als Leser, ja, das gehört zu uns. Da gilt, wo das herkommt. Oder ist das nur akademisches Fachwissen?
Ich denke schon, dass wir uns gerne, also wir Österreicher, Österreicherinnen, uns gerne in dieser Tradition verorten, in dieser Denktradition auch. Und wenn ich so an einige Titel von Texten, die in den letzten Jahren erschienen sind, denke, dann schwingt hier eine ähnliche Einstellung, würde ich sagen, nach, ohne dass das jetzt unbedingt jedes Mal wirklich ein expliziter Bezug auf Musil sein müsste. Aber zum Beispiel von Walter Kappacher,
ja,
das vorletzte Buch, die Selina oder das andere Leben.
Aha.
In dieser Idee des anderen Lebens, der Protagonist nimmt ja der Urlaub vom Leben, das erinnert natürlich sehr stark an das Projekt des Ulrich,
genau,
der ja auch Urlaub vom Leben nimmt, dieses Heraussteigen aus den Zwängen der Wirklichkeit, aus den Zwängen des Faktischen. Das hängt mit den Möglichkeiten, denke ich mir, zusammen, mit den Möglichkeiten in der Tradition oder in der musischen Prägung. Und das spielt nach wie vor eine große Rolle.
Ja. Ulrich ist ja auch ein Künstlertyp, nicht wahr? ist Mathematiker. Heute wäre er wahrscheinlich Informatiker. Ich war Software entwickeln. Und gleichzeitig hat er künstlerische Ambitionen. Er will schreiben, nicht wahr? Er schreibt. Nun, diese Art der Selbstverwirklichung, die erscheint mir auch in einer gewissen Weise, und das ist vielleicht etwas riskant formuliert, postmodern zu sein. Oder, um es mal anders zu formulieren, ist der Möglichkeitssinn, für den sich also Ulrich und natürlich Musil einsetzt, eine ästhetische Kategorie, die nichts von dem verloren hat, was sie potenziell vermag, wenn man künstlerisch tätig ist. Hat dieser Begriff des Möglichkeitssinnes und des Gegenbegriffs des Wirklichkeitssinnes noch oder nach wie vor eine ästhetische Potenz, sagen wir mal?
Ja, ich denke natürlich schon. Das ja. ist dann sicherlich so, auch wenn für jüngere Autoren und Autorinnen Musil natürlich auch historisch schon wieder geworden ist oder das ganze Schreibprojekt Musil historisch geworden ist. Aber da werden viele Dinge dazu zu sagen. Ich denke mal, das bezieht jetzt nicht unbedingt auf den Möglichkeitssinn, aber ein erster Anknüpfungspunkt ist schon der Anspruch, den Robert Musil selbst an sein Schreiben stellt. Er wollte, so schreibt er in seinem Tagebuch, er wollte eine intellektuell befriedigende Literatur schreiben.
Ja.
Also eine intelligente Literatur, eine intellektuell anspruchsvolle Literatur und nicht einfach so naiv erzählen. Gegen das hat er sich gewarnt, so ähnlich wie auch Hermann Broch über ihren Anspruch. Und dieser Anspruch ist einer, der von jüngeren Autoren auch immer wieder aufgegriffen wird. Wie intellektuell darf oder soll das Schreiben, soll modernes oder postmodernes Schreiben überhaupt sein? An sich ist natürlich der Möglichkeitssinn, um auf den Möglichkeitssinn zurückzukommen, ein wichtiger Faktor jedes Schreibens, nicht nur in allen Zeiten, und daher bleibt das so aktuell. Ich würde schon einen Unterschied sehen, dass bei Robert Musil dieser Möglichkeitssinn noch viel stärker mit einem kritischen Aspekt verbunden ist und nicht nur mit einem kritischen, sondern auch mit einem vielleicht sogar Leidensaspekt. Leidet ja darunter,
natürlich,
dass ihm dieses naive Schreiben, dieses naive Erzählen zum Beispiel, dieses Vertrauen auf die Wirklichkeit nicht mehr möglich ist. Das wäre vielleicht ein Unterschied zur Postmoderne, wo dieses Spielen mit Möglichkeiten eben ein Spielen ist. Musil ist das weniger ein Spielen, denke ich mir, sondern eher ein Nicht-Anders-Können und deswegen auch darunter leiden.
Ja, natürlich. Um nochmal auf Musil zu kommen, ich habe vor kurzem seine Skizze der Erkenntnis des Dichters gelesen, so der Titel dieser Arbeit, kleiner Aufsatz, der 1918 erschienen ist. Und da ist mir also auch wieder deutlich geworden, dass ja für Musil dichterisches Schaffen praktisch einen erkenntnistheoretischen Wert hat. Oder sagen wir auf jeden Fall, Erkenntnisse ermöglichte, die weder mathematisch noch naturwissenschaftlich noch anders zu bekommen sind. Und das bleibt nach wie vor ein wichtiger Bestandteil, vielleicht überhaupt der Weltliteratur. Und Österreich hat uns das doch vorgedacht, würde ich sagen. Nicht? Sind Sie da? Das ist vielleicht zu viel gesagt von mir, ein bisschen viel in den Mund genommen. Ich nehme es gerne wieder zurück.
Nein, Sie haben durchaus recht.
Ich nehme es wieder zurück. Ich sage es vielleicht so jetzt mal, sag mal so. Also für Musil ist eben dichterisches Schaffen, Schreiben mit Erkenntnis verbunden, die eben anders vorgeht als die des naturwissenschaftlichen Forschers und anders vorgeht als das Beobachters sozialer Umstände, nicht wahr? Und das, glaube ich, ist nach wie vor, glaube ich, immer noch wichtig für alles Literarische, nicht wahr?
Natürlich, ne? Das ist also ein sehr hoher Anspruch. Man könnte natürlich auch vielleicht doch noch vorwerfen, dass er damit die eigentliche Funktion der Literatur verkennt. Es geht vielleicht doch in der Literatur nicht in erster Linie um Erkenntnis, ich weiß es nicht. Aber für Robert Musil war das eben der zentrale Impuls und das zentrale Ziel. Er gibt dazu ja auch eine Reihe von Essays, in denen er über die Aufgabe des Dichters, über die Aufgabe des Literaten, über die Aufgabe des literarischen Schreibens nachdenkt. Das kennen Sie, diese Begriffspaare, die er da findet, das Ratioide und das Nicht-Ratioide. Wichtig ist ja für Robert Musil, das ist nicht das Ratioide und das andere wäre dann das Irratioide oder das Irrationelle oder Irrationale sein soll, sondern eben das Nicht-Ratioide, also die Erkenntnis, die in der Literatur, in der Kunst vermittelt wird, ist eben auch eine rationale, aber eben eine auf eine andere Art und Weise rationale als die der Naturwissenschaften. Mhm. Aber das ist richtig, also diese erkenntnistheoretische Intention, der erkenntnistheoretische Impuls steht sicherlich im Zentrum von Rumusis Schreiben, hängt natürlich auch mit seiner Biografie zusammen. Er hat ja eine Ausbildung als Ingenieur, als Naturwissenschaftler.
Ja, klar. Sie sprachen vorhin wohl sehr richtig das Stilistische bei Musil an. Wir wissen, diese Mischung von Essay, Ironie, auch eine gewisse Sprachkritik auch schon bei ihm, oder nach wie vor bei ihm, soll ich besser sagen. Ist das immer noch prägend, nach Ihrer Meinung? Misste man Literatur an diesem Maßstab oder ist das doch schon etwas weiter zurückliegend? Das Essayistische.
Das Essayistische ist wie jede literarische Gattung und ein Hoch hat es sicherlich bei Robert Musil und bei Hermann Broch und anderen erlebt, aber auch jetzt wieder. Wir brauchen nur an Menasse zu denken oder an Rabinovici. Ja. Dieser Vortrag über Kakanien, den er da voriges Jahr gehalten hat, das ist ein Meisterwerk des essayistischen Schreibens. Und da nimmt er interessanterweise natürlich auch gerade eben auf Robert Musil und auf diesen Begriff Kakanien ja Bezug.
Ja, Frau Dr. Bolterer, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Es hat uns geholfen, weiterzusehen.
Ja, es war sehr nett. Vielen Dank, Herr Ruprecht.
Vielen Dank. Auf Wiederschauen.
Wiederschauen.